Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht des blauen Sofas.
Steffen Kopetzkys letzter Roman Risiko hat uns in die Zeit des Ersten Weltkriegs geführt, hat uns mitgenommen auf eine abenteuerliche deutsche Militärexpedition in Afghanistan, eine Geschichte, die auf Tatsachen beruht hat. Sein neues Buch führt uns gleich in zwei Kriege, nämlich in eine Schlacht des Zweiten Weltkrieges in einem deutschen Wald in der Nähe von Aachen und in den Vietnamkrieg. Das klingt grausam und das ist es natürlich auch, aber es ist auch in Teilen wahnsinnig komisch. Im Mittelpunkt steht ein amerikanischer Soldat, der heißt John Glück. Und er hat deutsche Wurzeln, will eigentlich Schriftsteller werden und landet dann aber bei einer Einheit namens Propaganda des US-Militärs und wandelt sich vom Patrioten zum Whistleblower. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Steffen Kopetzky. Alles Steffen Kopetzky läuft in diesem Roman auf eine Schlacht zu in einem deutschen Wald, in dem Hürtgenwald. Der liegt in der Nähe von Aachen. Ich habe es schon gesagt, ich bin gar nicht so weit davon entfernt aufgewachsen, aber habe hier tatsächlich zum ersten Mal vom Hürtgenwald gehört. Wie kamen Sie auf den Hürtgenwald?
Es hatte tatsächlich zu tun mit dem Roman zuvor, Risiko, der in Afghanistan dann auch spielt. Ich habe bei einem Abendessen einen Afghanistan-Veteranen kennengelernt, einen damals so 35-jährigen Mann, der eben als Hauptmann dort im Einsatz war. Nachdem ja die westliche Allianz einmarschiert war, war das ja sozusagen unser erster großer Kriegsschauplatz, den wir da hatten. Und wir haben darüber gesprochen, warum die Amerikaner und die westliche Allianz in Afghanistan scheitern, weil sie nicht wissen, wie die Verhältnisse dort sind, weil sie die Bevölkerung nicht kennen, weil sie eben ein typisch amerikanisches Desaster dort angerichtet haben. Erstmal reingehen und dann schauen, worum es eigentlich geht. Und dieses Scheitern hat man dann dieser Afghanistan-Veteran erzählt, der auch Historiker ist. Dieses Scheitern hat eben amerikanische Tradition, das gab es schon mal. Und genannt hat er dann eben da die Schlacht im Hürtgenwald. 44, im Herbst, Winter 44 in der Nordeifel, haben die Amerikaner dort ihr größtes Debakel in ihrer Militärgeschichte erlebt. Eine Schlacht, die als die am schlechtesten geführte in der Geschichte galt, die ein Ausbund war an Unmenschlichkeit gegenüber den eigenen Soldaten. Und ich selber hatte davon nie gehört. Hab dann aber recherchiert und festgestellt, tatsächlich in der amerikanischen Erinnerung spielt der Hürtgenwald eine große Rolle. Nicht zuletzt auch deshalb, weil to hurt, Englisch heißt verletzen. Verstehen. Und sie haben dieses Waldgebiet eben nach diesem einen Dorf Hürtgen benannt. Und in den Ohren der Amerikaner klang das schon ganz schrecklich. Der Wald der Schmerzen. Und tatsächlich dieses Desaster dort ist eben einzigartig in der Geschichte der Amerikaner. Und so habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen.
Warum haben die Amerikaner damals diesen Hürtgenwald, den Hürtgenwald so verteidigt? Ich meine, 1944 befinden wir uns und im Osten stehen die Russen schon an der Grenze, die Rote Armee besser gesagt. Im Westen sind die Amerikaner dabei, den Rhein zu überqueren. Also man hätte doch sagen können, was soll denn das mit dem Hürtgenwald? Gehen wir doch einfach links oder rechts dran vorbei. Wir müssen ja nicht uns da durchquälen.
Also die Linie war ganz klar, man geht nicht in Keilform, sondern man geht quasi auf breiter Linie nach Osten. Das war einfach die Strategie und von der durfte nicht abgewichen werden. Aachen war dann die erste deutsche Großstadt, die Amerikaner attackiert haben. Unmittelbar an der Grenze des Altreichs, die sogenannte Siegfriedlinie. Und die Armee, die sich ungefähr 250.000 Mann stark um das Gebiet der Ruhr kümmern sollte, die hatte eben dann den Hürtgenwald. Die Ruhr ist ein Flüsschen, die in Ardennen entspringt. Und darüber sollte einfach Kontrolle gewonnen werden auf dem Weg zum Rhein.
Mhm. Aber hätte man das nicht anders erreichen können?
Man hat gesagt, auf keinen Fall darf man Lücken lassen. Dann gibt es immer die Gefahr von quasi, wenn die Armee vorrückt und man lässt ein Gebiet quasi unerobert, dann kann eine Rückwärtsbewegung stattfinden und die Truppe kann quasi abgeschnitten werden. Also man wollte auf keinen Fall Taschen oder Kessel oder irgendwas zulassen, sondern man hat gesagt, nein, wir gehen in einer Linie nach Osten.
Mhm. Hat man denn damals eigentlich schon erkannt, dass das ein großer Fehler war? Also ich frage das deswegen, weil ich auch gelesen habe, dass das so bekannt uns vielleicht die Schlacht beim Hürtgenwald war bis vor kurzem, dass es sozusagen auf Militärakademien in Amerika immer noch tatsächlich ein Sujet ist, die Schlacht im Hürtgenwald.
Weltweit. Also sie gilt als eine der Lehrbeispiele, wie man es nicht machen darf. Das große Problem war auch die Unkenntnis der amerikanischen Führung. Man muss sich vorstellen, der Kommandeur, also der Chefkommandeur Eisenhower saß in Versailles im Trianon Palace Hotel. Dann der Kommandeur der Armee saß im belgischen Kurort Spa. Und sie hatten überhaupt keine Informationen, was der Hürtgenwald eigentlich ist. Sie wussten zum Beispiel nicht, dass die Ruhr und die Nebenflüsse der Ruhr in Talsperren angestaut worden waren. Dass ein gewaltiger Stausee sich dort befunden hat, die Ruhrtalsperre. Das war komplett unbekannt. Man hat die Soldaten da reingeschickt, ohne verlässliche Informationen, ohne Kartenmaterial. Der Ausdruck Todesfabrik, Death Factory, hat sich dann bei den amerikanischen Korrespondenten und Soldaten eingespielt, weil der Hürtgenwald für die Amerikaner so ein großes Desaster war, aufgrund dieser schlechten Informationslage.
Gerade wenn man diese Kriegspassagen liest, dann fühlt man sich fast ein bisschen in einen Film oder eine Serie hineinversetzt. So ein bisschen wie Band of Brothers, Weiland produziert von Steven Spielberg und Tom Hanks, weil sie das so anschaulich beschreiben, wie man da durch diese verschneiten Wälder schleicht und die Granaten einschlagen. Also es ist natürlich auch wirklich ein grausames Gemetzel, man kann es gar nicht anders sagen. Wie haben Sie sich in diese Situation reingefühlt, in diesen Wald? Das ist ja auch erstmal fremd.
Es ist unheimlich gut dokumentiert. Es gibt die unterschiedlichsten Bücher in Amerika über den Hürtgenwald. Es gibt militärhistorische Analysen. Es gibt aber auch eine große Sammlung von Augenzeugenberichten von Soldaten, die dort gekämpft haben und die erzählt haben, einfach ihr tägliches Leben. Und ich habe einfach ganz viel gelesen, immer wieder versucht, den Vorgang zu verstehen und zu begreifen, wie sie in diesem ganz schroffen, gebirgigen Gelände vorgegangen sind. Und die Einfühlung kommt beim Schreiben. Also das ist eben das, was wir tun, Schriftsteller. Wir fühlen uns ein und schreiben dann etwas auf. Und es ist dann so, als ob wir es erleben würden.
Und gab es wirklich Indianer, die dort gekämpft haben? Also jetzt damals tatsächlich 1944. Das war tatsächlich einer meiner liebsten Sidekicks, der Indianer vom Stamm der Seneca, der da durch die Wälder schleicht und auch seine Gegner skalpiert.
Die Indianer, die Native Americans, waren in den 30er und 40er Jahren zum Teil noch selbstständige Nationen. Also das ist dann beendet worden. Aber damals waren zum Beispiel eben die Irokesen, die fünf Nationen der Irokesen, ein eigenständiges Land, eine eigenständige Nation. Und interessanterweise habe ich dann erfahren, befanden sich die Indianernationen seit 1916 mit dem Deutschen Reich im Krieg. Also als die USA im Ersten Weltkrieg den Krieg erklärt haben, haben die Indianer gesagt, wir gehen mit euch.
Ja.
Und sie haben dem Deutschen Reich den Krieg erklärt, wurden dann aber nicht zu den Friedensverhandlungen in Versailles eingeladen, konnten also mit dem Deutschen Reich keinen Frieden schließen und befanden sich seit 1916 mit dem Deutschen Reich und seinen Rechtsnachfolgern im permanenten Kriegszustand.
Ja, aber haben wirklich im Ersten Weltkrieg auch gekämpft?
Sie haben im Ersten Weltkrieg auch gekämpft.
Und alleine oder im Rahmen der amerikanischen?
Immer im Rahmen der amerikanischen Armee, aber mit einem Sonderstatus. Mhm. Und Hitler hat ja dann den USA den Krieg erklärt nach Pearl Harbor und dann kamen die USA in den Zweiten Weltkrieg. Und dann haben die Indianernationen wiederum gesagt, okay, wir haben euch im Ersten Weltkrieg unterstützt, wir werden euch auch diesmal wieder unterstützen. Und sie schickten ungefähr 25.000 ihrer Männer in die Einheiten der US-Armee und die haben dort vor allem als Scouts, als Fährtensucher, als Nachrichtenleute gearbeitet, eben sehr oft auch hinter den Linien, wurden unzählige Male ausgezeichnet, galten als die tapfersten Scouts, die die US-Armee hatte. Und tatsächlich, also gibt es auch Berichte von Augenzeugen, von Deutschen, die gesagt haben, dass im Hürtgenwald tatsächlich auch Indianer gekämpft haben.
Mhm. Und die Sache mit den Skypes haben Sie erfunden?
Nein, angeblich ist es vorgekommen.
Mhm. Ihr Held und Erzähler heißt John Glück. Er will eigentlich Schriftsteller werden und landet dann aber, wie gesagt, in dieser Propagandaeinheit der US-Armee. Er wird in den Hürtgenwald geschickt, um eine Reportage ausgerechnet über Ernest Hemingway zu schreiben. Hemingway ist sowas wie sein großes schriftstellerisches Vorbild. Was hatte Hemingway eigentlich im Hürtgenwald zu suchen? Ich meine, man weiß, dass er immer die Front gern gesucht hat, aber warum der Hürtgenwald?
Also Hemingway war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich der auf der ganzen Welt bekannteste amerikanische Schriftsteller. Und er war für sich selbst in so einer Art von Krise, trotz seines Ruhms. Er suchte nach dem großen Stoff über den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Sein Projekt begann auf Kuba. Da hat er mit seiner Yacht deutsche U-Boote gejagt, eine ganze Zeit lang, im Auftrag des Marinegeheimdienstes. Dann kam er nach England. Dort hat er die Royal Air Force begleitet, die Jagdpiloten, die V1-Raketen über den Ärmelkanal abschießen sollten. Saß er also im Flugzeug hinten drin und er träumte jetzt noch von dem großen Stoff zu Lande. Er wollte eine Trilogie schreiben ursprünglich.
Ah ja.
Marine, Luftfahrt oder eben Luftwaffe und dann eben quasi Bodentruppen. Er wollte eine Trilogie schreiben, die ihn zu so etwas wie einem Tolstoi der amerikanischen Literatur machen würde. Das große amerikanische Krieg und Frieden. Das war sein großer Traum. Und er hatte ja immer schon thematisiert, dass die Jagd, der Boxkampf, auch die spanischen Stierkämpfe, der Krieg, der spanische Bürgerkrieg, in dem war er ja auch gewesen, waren für ihn Momente, in denen der Einzelne quasi zu sich selbst kommt. Ja? Also er hat Szenarien der Gewalt immer wieder thematisiert, weil er gesagt hat, dort findet der Einzelne, das Individuum zu sich. Was er dann aber im Hürtgenwald erlebt hat, war Massenabschlachten. Er hat erkannt, dass sein Konzept des amerikanischen Individualismus an dieser Stelle zu Ende war und er ist eben voller Entsetzen und unfähig gewesen, über den Hürtgenwald zu schreiben. John wiederum begleitet Hemingway, er soll eine Reportage schreiben für eine deutschsprachige Propagandazeitung, Sternenbanner. Die war zu diesem Zeitpunkt die größte deutschsprachige Zeitung der Welt, 4 Millionen Auflage, und die wurde mit Flugzeugen über deutschen Städten abgeworfen. Mhm. Und da sollte eben John schreiben, hier, Ernest Hemingway ist auch auf dem Weg an die Front und hilft dabei, Deutschland von den Nazis zu befreien. Mhm.
Also man weiß ja von Hemingway, dass er tatsächlich, dass es ihn immer an die Front gedrängt hat. Es gibt diese Anekdote, er wollte bei der Landung in der Normandie dabei sein und General Eisenhower, damals eben Oberkommandierender der Invasionsarmee, soll gesagt haben, spinnt der, kommt überhaupt nicht in Frage. Die erste Welle stirbt, das ist vollkommen klar. Da können wir einen Großschriftsteller wie Hemingway gar nicht hinschicken. Aber dieses Brachiale, das schildern Sie auch ganz großartig, wie ich finde. Also Hemingway kriegt auch immer alles, was er will. Und im Nachhinein ein bisschen erstaunlich, dass man ihn überhaupt in diesen Hürtgenwald gelassen hat. Ne? Weil es war natürlich tatsächlich so ein Impuls zu sagen, also Hemingway darf auf keinen Fall sterben.
Ja, er war
auf
sowas
den müssen
wie ein,
wir aufpassen.
Er war sowas wie eine nationale Ikone, der bekannteste Schriftsteller. Und dem durfte natürlich nichts passieren. Er war sozusagen auch immer eingebettet, hat immer wieder versucht, sich loszumachen, auf eigene Faust Krieg zu führen. Er war auch zum Beispiel in Frankreich eine Zeit lang Anführer eines Trupps von kommunistischen französischen Partisanen, Marquis, die er als Colonel, wie sie ihn genannt haben, angeführt hat. Er hat die Stadt Rambouillet westlich von Versailles mit diesem Marquis befreit, alles komplett gegen die Regeln. Man hat ihn angezeigt, er hätte Waffen getragen. Das wurde für ihn auch ein Prozess sozusagen vorbereitet. Es wurde unter den Teppich gekehrt, er konnte weitermachen, aber er war immer quasi am Rande eigentlich dessen, was ein Kriegskorrespondent tun dürfte. Aber als er eben in den Hürtgenwald kam und sah, was dort passierte, hat er gemerkt, mein Modell ist zu Ende. Das, was hier passiert, was die USA hier tun, ist eine ganz andere Qualität. Es hat mit meinen Kriegen, mit meinen Vorstellungen von männlicher Selbstfindung überhaupt nichts mehr zu tun. Er hat den maschinellen Krieg gesehen. Mhm. Und er hat gesehen, dass die USA im Wettlauf mit der Sowjetunion bereit waren, dieselbe Brutalität an den Tag zu legen wie die Sowjetunion. Es ging letztlich um den Wettlauf zum Rhein und weiter ins Ruhrgebiet. Das war das große Ziel, das industrielle Zentrum Deutschlands wollten die Amerikaner vor den Sowjets erreichen. Mhm. Und um das zu erreichen, hat man eben gesagt, wenn wir eine Division im Hürtgenwald verloren haben, dann werden wir eine nächste Division reinschicken. Und es waren im Ganzen eben 4 amerikanische Divisionen, die in dieser Abwehrschlacht von der Wehrmacht vernichtet worden sind, nacheinander. Die Schlacht selber dauerte 4 Monate und ist die längste Schlacht des Zweiten Weltkriegs gewesen für die Amerikaner, die verlustreichste, und wurde eben von Historikern immer wieder dann in Verbindung gesetzt, eben auch mit Vietnam, indem man gesagt hat, das Desaster im Hürtgenwald weist auf den Vietnamkrieg voraus. Mhm.
Da kommen wir gleich drauf. Ich möchte erst noch mal auf ein Motiv kommen, das eben auch sehr stark ist. Man hat es mit vielen Schriftstellern zu tun, die man kennt, Hemingway, zu dem John Gluck eine auch natürlich sehr gefährliche Nähe aufbaut, ist eben eine große Gestalt, die Sie eigentlich ein bisschen schon als so Celebrity schildern. Ne? Er kriegt immer die tollsten Hotelzimmer und er kriegt immer Unmengen an Alkoholkontingenten, das finden die für die anderen natürlich stark rationiert sind, stapelt Handgranaten in der Badewanne. Lief das wirklich so ab?
Alles, was man davon weiß, ist es ganz genauso abgegangen. Sein Badezimmer in Rambouillet, in dem Hotelzimmer, das er hatte, hatte eine ganze Etage gemietet für sich und die Partisanen, die er eben angeführt hat. Sein Badezimmer war eine Waffenkammer. Und die Badewanne, angefüllt mit Handgranaten, ist historisch verbürgt. Ja.
Und J.D. Salinger und Bukowski, Charles Bukowski, spielen eine Rolle. Der junge John Gluck lernt sie in einem Literaturschreibseminar in New York kennen. Und er trifft Salinger tatsächlich wieder im Hürtgenwald. Auch das ist verbrieft.
Auch das Salinger ist verbrieft, ja. Mhm. Salinger war bei der 4. US-Division als Nachrichtenmann. Also er konnte ja auch Deutsch und wurde eingesetzt, um gefangene Deutsche zu interviewen. Und Salinger bekam im Hürtgenwald ein großes Trauma, von dem er sich auch sein Leben lang nicht mehr erholen konnte. Es gibt da so ein paar Andeutungen in einigen Erzählungen, aber der hat eben auch niemals darüber geschrieben. Er wollte darüber auch nicht sprechen. Man kann eigentlich das Leben von Salinger ohne den Hürtgenwald, das nachfolgende, das literarische Leben, sein Einsiedlertum und seine merkwürdigen Verhaltensweisen, man kann es eigentlich nicht verstehen ohne den Hürtgenwald.
Ja, das ist auch wirklich interessant, wenn man das so liest und gerade diese frühen Jahre. Und man liest es natürlich aus der Rückschau, indem man weiß, was ist aus Charles Bukowski und aus Salinger geworden. Man hat, Herr Kopetzky, Ihr Buch schon mit den ganz Großen der amerikanischen Literatur verglichen, John Updike, Philip Roth. Sind das Vorbilder für Sie?
Also ich bin mit dieser Literatur aufgewachsen. Ich habe nach der Lektüre von John Irving von Garb oder wie er die Welt sah, da war ich 16 und ich weiß noch genau, es war ein Juniabend und ich bin dann eben durch die nächtlichen Straßen meiner kleinen Stadt gegangen und habe mich an dem Abend entschlossen, tatsächlich Schriftsteller werden zu wollen als Beruf. Das verdanke ich also der amerikanischen Literatur. Charles Bukowski war für uns ein ganz großer, wichtiger Autor, übrigens heute noch sehr bekannt bei den Jugendlichen. Bukowski ist der bekannteste amerikanische Schriftsteller, würde ich sagen, vielleicht neben Stephen King. Und mir war ganz klar und ganz wichtig, ich wollte der amerikanischen Literatur nicht ein Denkmal setzen, die ist ja noch unheimlich lebendig, aber ich wollte zeigen, was für großartige Autoren in dieser Zeit auch geprägt worden sind. Und Hemingway selber hat gesagt, wir Amerikaner sind im Augenblick noch die Schüler der ganzen Welt, aber nach dem Zweiten Weltkrieg wird die ganze Welt uns lesen. Und in diesem Bewusstsein hat er sozusagen auch den jungen Leuten gesagt, eben Salinger, mit dem er sich ja auch getroffen hat, hat gesagt, wir müssen genau so schreiben, wir werden in Zukunft die Weltliteratur bestimmen. Das ist unsere Aufgabe, wir müssen sehen, dass wir unsere moralischen Werte behalten. Diese Themen wollte ich unbedingt thematisieren. Mhm.
Diese Schlacht im Hürtgenwald und auch die Verbindung zwischen John Gluck und Hemingway, das sind so zwei, finde ich, sehr entscheidende Teile einer großen Rahmenhandlung. John Gluck erzählt nämlich alles in der Rückschau, und zwar im Jahre 1971, also fast 30 Jahre danach. Und er hat auch schon Zeit dafür, diese Geschichte aufzuschreiben, denn er sitzt im Gefängnis. Warum?
Wenn wir in die USA schauen, 1971, haben wir ein Land in einer extrem schwierigen wirtschaftlichen Situation. Wir haben Innenstädte, die durch die, sozusagen die Modellbaupolitik, dass man Vorstädte entwickelt hat, sind die Innenstädte verödet. Dort gab es Brände. Es gab das erste Bewusstsein von Umweltverschmutzung. Amerika war 1971 ein Land in der Krise. Und der wichtigste Grund für diese Krise war natürlich der Vietnamkrieg. 1971 gab es das Phänomen, den Vorfall der Pentagon Papers. Das war der erste große Leaking-Fall der US-Geschichte, in dem gezeigt worden ist, dass die amerikanische Politik jahrzehntelang die Öffentlichkeit über Hintergründe und Ziele und Möglichkeiten des Vietnamkrieges getäuscht hat. Das war das große Medienereignis 1971 und das habe ich verbunden mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. John Gluck ist ein Whistleblower geworden. Er hat nach seinen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg 20 Jahre später im Vietnamkrieg gesehen, das, was Hemingway prophezeit hat, nämlich, dass die USA Gefahr laufen, von einem demokratischen und geachteten und idealisierten Land zum meistgehassten Land der Welt zu werden, dass es tatsächlich eingetreten ist und hat beschlossen, dass er nicht weiter zuschauen wird, sondern gegen den Vietnamkrieg einzutreten.
Und es gibt zwei Parallelen. Also ich meine, es ist diese Parallele, die Regierung belügt ihr Volk, und die zweite Parallele, also Hürtgenwald, Vietnamkrieg. Und die zweite Parallele, wir verheizen unsere Soldaten, obwohl wir es eigentlich besser wissen. Ne?
Im Prinzip kann man zeigen, das zeigen die Pentagon Papers auch, das war eine große historische Studie, die Bob McNamara in Auftrag gegeben hat, das war der Verteidigungsminister von Kennedy, zeigt eigentlich, dass das Engagement der Amerikaner in Vietnam schon im Zweiten Weltkrieg auch begonnen hat. Mhm. Also man muss sich vorstellen, Indochina war eine französische Kolonie, die Franzosen, de Gaulle, war eigentlich schon sozusagen in Afrika im Wartestand gewesen. Die Amerikaner und die Briten haben ihn wieder zurückgeholt. Die waren dann Teil auch der Invasion. De Gaulle und seine Truppen haben ja Paris befreit. Und in dem Moment haben sie schon darüber gesprochen, wie es Frankreich gelingen kann, die Kolonien zu halten, zurückzuholen. Und der Indochina-Krieg begann im Prinzip unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und schon da haben die Amerikaner angefangen, die Franzosen zu unterstützen. Übrigens auch schon mit Waffenmitteln wie Napalm zum Beispiel, das eben auch im Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal eingesetzt worden ist. Und die Pentagon Papers haben gezeigt, die Verstrickungen der USA im Vietnamkrieg begannen eben schon im Zweiten Weltkrieg.
Und weil Sie sagten, John Gluck war sozusagen ein früher Whistleblower, man darf sich da nicht täuschen, er geht nicht einfach hin und sozusagen verrät alles. Und er tut es ja auch gerade mit diesem Impuls, ich bin ein Patriot, ich verteidige hier die Demokratie. Ne?
Das historische Vorbild dafür ist natürlich Daniel Ellsberg. Mhm. Das ist ein hochrangiger Pentagon-Beamter gewesen, der eben die Pentagon Papers dann geleakt hat. Und ich habe John Glück quasi eingefädelt. Was die beiden verbindet, was sie zu Whistleblowern macht, ist das Bewusstsein, dass sie mittlerweile als Kriegsverbrecher hätten angeklagt werden können. Das, was sie über den Vietnamkrieg wussten, über die Praktiken der US-Armee, aber auch über die Ziele, die falschen Ziele und auch die Lügen gegenüber der Öffentlichkeit, gab Ellsberg das Gefühl, ja, wenn es jemals zu einem Prozess käme, könnte ich angeklagt werden, weil ich mich durch mein Schweigen mitschuldig gemacht habe.
Man muss vielleicht noch erwähnen, dass Sie John Glück dann auch noch mal ein besonderes Schicksal bescheren. Er ist im Vietnamkrieg und er fällt in einen Graben voller Wasser und da muss er eine ganze Weile verbringen. Und es stellt sich eben raus, dass sich in diesem Wasser Agent Orange befindet, also dieses hochgiftige Entlaubungszeug. Und das verändert seine Haut, also es macht ihn krank und es verändert seine Haut so, dass er ständig schuppt und aufpassen muss, dass er sich tatsächlich was ganz, ganz, also man leidet wirklich mit ihm mit. Und ich habe mich gefragt, warum setzen Sie ihm so zu? Ja? Ist es sowas wie die Waldmetapher, sozusagen die Verbindung Hürtgenwald hin zum Vietnamkrieg? Ne, denn dieses Entlaubungsmittel wurde ja eingesetzt, um sozusagen, wie soll ich sagen, freie Sicht aufs Mittelmeer wäre übertrieben, aber um die Wälder tatsächlich ja.
Die Entlaubung hat stattgefunden. Ja, also die These gegen Vietnam war ja die, es gibt das demokratische Vietnam und das kommunistische Vietnam. Und Sie haben gesagt, ja, das ist ungefähr so wie Deutschland Ost, Deutschland West. Und das Südvietnam ist eben jetzt das demokratische und wir werden es verteidigen. Dann sind eben aus dem Norden Guerillas eingesickert, so war die Theorie, die man eben so schlecht von den Bewohnern des Südens unterscheiden konnte. Und um ihre Basen, ihre Möglichkeiten, sich zu verstecken, zu minimieren, hat man angefangen, den Dschungel zu entlauben. Ein riesiges Projekt. Die Firma Monsanto hat damals diese Entlaubungsmittel entworfen. Das war der erste große Auslandsdeal, den diese Firma gemacht hat. Ein Millionengeschäft. Und der Krieg gegen die Ökologie des Mekong-Deltas, was es ja eigentlich war, also die pure Zerstörung des Dschungels, ist eben einer dieser Exzesse gewesen, zu denen die amerikanische Politik dann gekommen ist, aus lauter Ratlosigkeit und letztlich auch, weil man sich nicht eingestehen wollte, dass man schon seit Jahrzehnten sich selbst belogen hat. Und dass dann der ehemalige Propagandist quasi an der eigenen Haut erfährt, zu was für einem gefährlichen, zwiespältigen Land sein geliebtes Amerika geworden ist. Das ist natürlich, wenn man so möchte, ein märchenartiger Trick. Natürlich tut es einem auch weh, wenn die eigene Figur, wenn man da ihn beschreibt als einen kranken Mann, der eben die ganze Zeit sich schuppt und der darunter leidet, aber...
Ja, und das macht ihn in gewisser Weise auch so fast zu einem Unberührbaren. Also wenn jeder, der ihn sieht, sich fragt, kann ich dem überhaupt die Hand geben? Ja? Oder ist das zu eklig, tue ich ihm weh? Also er hat ja praktisch eine sichtbare Mauer um sich rum.
Ja, aber letztlich so die Haut ist ja auch das Organ quasi der Veränderung. Also wenn man eine Hautkrankheit hat oder wenn die Haut sich schuppt, dann verändert man sich. Es gibt bei den Schlangen die häuten sich.
Ja.
Und also es ist auch ein Moment der Zuversicht drin, dass sich quasi nach diesem Prozess der Häutung, nach diesem Prozess sich selbst die Wahrheit einzugestehen, dann auch was Neues kommen kann, eine neue Haut. Das ist ja auch so ein bisschen angedeutet. Also ich lasse ihn ja nicht komplett alleine, sondern es gibt ja auch einen Funken Hoffnung für ihn.
Was man in diesem Buch Propaganda fast automatisch mitliest, sind die aktuellen Verhältnisse in den USA, gerade seit Trump eben an der Regierung ist. Nun weiß ich, Sie haben 4 Jahre historische Daten recherchiert und sehr lange an diesem Roman gearbeitet. Trotzdem, schwingt das beim Schreiben mit?
Also ich bin davon überzeugt, dass man es eigentlich nur so machen kann, wie der große amerikanische Wirtschaftsökonom Emmanuel Wallerstein gesagt hat. Der hat gesagt, man kann die Vergangenheit nur so erzählen, wie sie ist. Nicht, wie sie war. Denn das Erzählen der Vergangenheit ist ein ästhetischer Akt, ein sozialer Akt in der Gegenwart. Das heißt also, wenn ich jetzt über Amerika schreibe, über den Zweiten Weltkrieg, sehe ich natürlich die Parallelen, die Verbindungen zu heute und erschreckend zu sehen, dass Inkompetenz leider immer schon ein Thema war bei den Amerikanern und dass Inkompetenz durch Massenproduktion versucht hat auszugleichen. Also wir haben zwar keine Ahnung vom Hürtgenwald, wir haben zwar keine Karten, aber das macht nichts. Wir haben genügend Divisionen, um ihn trotzdem zu erobern. Also ich meine, entschuldigen Sie, aber Sie sehen, was jetzt gerade in Syrien passiert ist, wo man sagt, okay, nein, das ist der reguläre gewählte amerikanische Präsident, der sich auf eine Weise verhält, wo du sagst, das kann nicht wahr sein. Wir haben den Einmarsch in Afghanistan gehabt, im Irak von Bush. Also es ist eine Linie der inkompetenten amerikanischen Entscheidungen und Entscheidungsträger, die nicht abzureißen scheint.
Nee, man ist in einer Situation, in der man sich tatsächlich noch einige Whistleblower wünscht, um eine Veränderung herbeizuführen.
Whistleblower, ich plädiere wirklich unser Amerika-Bild von Trump und den Leuten hinter ihm, die sich freuen darüber, dass er alles zu Klump schlägt. Es ist nicht die einzige Seite von Amerika. Der Whistleblower, sozusagen der umgedrehte Propagandist, der sagt, ich werde jetzt die Bevölkerung informieren über die Medien, ist eben auch Teil dieses Spiels. Das habe ich versucht zu zeigen. Amerika als Demokratie 1916 in den Ersten Weltkrieg gezogen, hat für sich selbst quasi Propaganda als erste Nation in der Form so entwickelt. Weil vorher das Kaiserreich in Deutschland, da wurde niemand gefragt, ziehen wir in den Krieg oder nicht, sondern es wurde einfach entschieden und dann sind die alle mit Begeisterung reinmarschiert. Amerika musste überzeugt werden. Das war die Geburtsstunde der Propaganda in Amerika und die Medien haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine immer größere Rolle gespielt. Dann kam Fernsehen dazu. Kennedy hat gesagt, wir wollen natürlich das Gute, aber es muss gut ausschauen. Fernsehen war unheimlich wichtig und in dem gleichen Maße wie quasi der Anschein, die offizielle Darstellung, die Propaganda in den Medien, wie das gut ausschauen musste, gab es auch die Gegenreaktion, nämlich Leute, die gesagt haben, wir müssen die Medien, wir können die Medien benutzen, um gegenzusteuern.
Steffen Woropetzky, ich kriege hier gerade Zeichen, wir sind am Ende unserer Zeit. Also ist sehr schade. Na, jetzt haben wir uns gerade hier irgendwie schön eingeschwungen. Ich kann es nur empfehlen, lesen Sie es. Es gibt auch ein tolles Hörbuch und vielleicht noch einen knappen Satz dazu. Auch ein Hörspiel soll es geben.
Ich bin gerade dabei, für den WDR ein Hörspiel zu erarbeiten, im Hürtgenwald quasi spielend und bin noch nicht ganz sicher, welche Passagen ich rausnehmen werde.
Wir sind gespannt. Vielen Dank, Steffen Woropetzky.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen auf der Frankfurter Buchmesse auf dem blauen Sofa. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind und zuhören. Und ich freue mich, dass wir den Tag mit einem Buch beginnen hier auf dem blauen Sofa, das ich folgendermaßen gelesen habe. In der einen Hand hielt ich dieses Buch, in der anderen Hand meistens dieses Smartphone. Manchmal saß ich auch mit dem Buch direkt am Computer und zwar deshalb, weil ich parallel, während ich gelesen habe, ständig irgendwas zu recherchieren hatte oder nachzuschauen hatte. Und dieses Buch erlaubt es auch. Also es war nicht irgendwie ein Ablenkungsmanöver von dem schönen Text, sondern es gehört in diesem Buch alles zusammen. Das heißt, wir können über die Pixeltänzer von Berit Glanz heute Morgen reden als ein Buch, das Berit Glanz als ersten Roman vorgelegt hat, das bereits viel gelobt und ausgezeichnet wurde, aber auch über vielleicht eine Idee, wie Lesen in modern geht. Ich freue mich sehr, dass Berit Glanz hier ist. Herzlich willkommen. Also ich sollte das vielleicht noch ein bisschen präzisieren, denn ich sitze auch mit anderen Büchern parallel mit dem Telefon in der Hand. Das ist nicht das Einzige, aber dann passiert es tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, mich lenkt das Telefon, das Internet ab. Ich mache irgendwas noch zusätzlich, aber es gehört nicht zusammen. Deswegen war es so ausgestellt jetzt nochmal von mir, weil das in Ihrem Buch tatsächlich alles miteinander verwoben ist. Wie genau, das können wir vielleicht am Anfang ein bisschen versuchen zu erläutern, ohne zu viel zu verraten. Ich würde schon mal anfangen mit, es geht um Beta. Elisabeth heißt in Wirklichkeit eine Mitarbeiterin eines Startups, in dem sie für die Qualitätskontrolle von Software zuständig ist. Total hipper Laden, alles super nerdig. Die Kapitel im Buch tragen so Programmiersprachen, Titel, bei denen man auch alles Mögliche sich denken oder analysieren könnte. Eines Tages, und das ist schon gleich am Anfang meine Lieblingsstelle, kommt eine App in Betas Leben, die ich auf jeden Fall sofort auch gerne hätte. Ich weiß aus verschiedenen Interviews, das sagen die immer, die Moderatoren und Moderatoren, aber Downtastic ist was ganz Tolles, was sie da für das Buch erfunden haben. Vielleicht mögen sie es selber schildern, was Downtastic kann.
Es ist ja so, wenn man sehr müde ist, dann hilft es manchmal, wenn man auf fremde Personen stößt, wenn man dann sehr wach wird. Das kennen alle, die mal morgens den Postboten die Tür aufmachen mussten. Dann ist man sehr, sehr wach, sehr schnell. Und diese App ermöglicht das. Es ist eine Weg-App, die einen eben morgens für kurze Telefongespräche mit Fremden verbindet, die weltweit verstreut sind, mit denen man dann eine begrenzte Zeit telefonieren kann, mit denen man aber auch danach nicht wieder Kontakt aufnehmen kann. Es gibt eine ähnlich gelagerte App, das ist aber keine Weg-App. Also wer das gerne mal ausprobieren möchte, kann sich jetzt auch in Google stürzen und die mal suchen. Genau. Und diese App lädt sich eben meine Figur Beta runter und dann beginnt eben eine Schatzsuche, ne?
Ja, genau. Also sie telefoniert bis zu dem bedeutungsvollen Anruf, um den es gleich gehen soll, auch mit rülpsenden Teenagern und mit irgendwelchen einsamen Menschen am anderen Ende der Welt. Aber die Idee fand ich total schön. Also man macht auf und man spricht mit jemandem, der aus einem ganz, auch in einer anderen Zeitzone natürlich ist, eine andere Sprache spricht und ist nochmal ganz anders mit Blick auf die Welt, geht man dann in den eigenen Tag hinein. Irgendwann kommt dann ein Anrufer namens Tobogan. Mhm. Sie dürfen gerne ein bisschen weiter erzählen, sonst erzähle ich die ganze Geschichte. Sie können auch beschließen, wie viel man davon überhaupt erzählt. Aber damit, die ist natürlich wichtig, dafür zu verstehen, was passiert.
Genau, das ist ja bei so einem Buch, was spannungsgetrieben ist, also in dem starker Plot ist, immer so ein bisschen schwierig, wie viel darf man vorweggeben.
Ja, genau.
Aber sie trifft auf jeden Fall einen Menschen, der sich Topogan nennt. Und daraufhin beginnt eine Schatzsuche, in der Bitter sehr viel über sich selber lernt, aber auch sehr viel lernt über die 20er Jahre in Hamburg und Berlin.
Mhm. Und Lübben. So, mit Topogan, die Figur zumindest, können wir die schildern?
Na klar.
Genau, also ich habe da in diesem Fall tatsächlich ein kurzes Zitat aus dem Buch. Also sie sieht im Profilbild ein anthropomorphes Wesen in einem körperbetonten Anzug, der mit rostroter und blasslila Farbe bemalt ist. Dazu eine Maske mit übergroßen Augen und langen Drähten, die aus der Taille und dem Kopf des Wesens ragen. Also sie kann dieses Profilbild nicht zuordnen. Lustigerweise denkt man, es ist ein Mann. Aber es ist eigentlich eine Figur und beheimatet irgendwie im Silicon Valley. Also man weiß ungefähr, von wo aus dieser Anruf erfolgt ist. Und diese 20er Jahre stehen eben im Zusammenhang mit dieser Figur, mit Topogan, die es auch tatsächlich so gegeben hat. Eine Ganzkörpermaske, entworfen von Lavinia Schulz und Walter Holt. Haben Sie die einfach irgendwann im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg gesehen und dann gedacht, das ist das gute Gegenbild zu diesem Start-up, digitalisierten, supermodernen Leben, das Beta führt?
Interessanterweise bin ich das erste Mal auf diese Masken gestoßen, wie das jetzt auch zu meinem Roman passt, natürlich im Internet, weil das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe hat seine Exponate sehr schön fotografiert und online gestellt und diese Bilder in die Public Domain gestellt. Das bedeutet, man kann mit diesen Bildern eben arbeiten und dadurch sind diese Bilder eine Zeit lang stark zirkuliert und ich stieß eben auch auf diese Maske und dachte, was ist das? Weil die sehr faszinierend aussieht. Das kann man dann jetzt ja auch in seinem Handy sich irgendwie ergoogeln.
Auch jetzt gerne.
Auch gerne jetzt. Stieß auf diese Maske und dachte, was ist das? Hab dann angefangen zu recherchieren und kam dann auf diese Geschichte von Lavinia Schulz und Walter Holt, die eben in den 20er Jahren in Hamburg in so sehr grotesken Ganzkörpermasken getanzt haben. Diese Masken sind dann verschwunden, deswegen wurden sie während des Krieges nicht zerstört, wären wahrscheinlich ja auch entartete Kunst gewesen und wurden dann in den 80er Jahren entdeckt auf dem Dachboden des Museums. Also das an sich ist natürlich schon eine tolle Geschichte und man liest das und denkt, da würde ich gerne was draus machen. Und das passte sehr gut, weil ich gerade eben an einer anderen Geschichte war, nämlich an einer Geschichte, die im Internet spielt, wo ich dachte, ich möchte eine Geschichte schreiben, die damit zu tun hat, wie ich mich online bewege und was es mit meiner Wahrnehmung macht. Und dann dachte ich plötzlich, das muss ich verknüpfen. Mhm. Und dann wurde es sehr schwierig und anstrengend.
Ja, aber Sie haben dann natürlich total gute Wege gefunden, das tatsächlich zu verknüpfen. Also einerseits, es passierte, also als ich das Buch gelesen habe, das kann ich vielleicht schon verraten, kam eben diese Topogan-Figur vor und ich wusste nichts davon, ich kannte diese Geschichte nicht und habe dann nämlich angefangen zu recherchieren, um dann hinterher festzustellen, dass genau das dann auch passiert, dass sie quasi die Anleitung dazu angeben. Also irgendwann kommunizieren die beiden, es wird einen Blog entworfen, über den die beiden kommunizieren und dann gibt es auch eben einzelne Webseiten, die sie nennen und wo man dann das so ein bisschen mitverfolgen kann. Wir gehen noch mal ein bisschen auf diese Geschichte ein, aber weil ich das eben so natürlich gleich am Anfang aufregend fand, dass es miteinander verknüpft ist, war das auch zuerst Ihre Idee zu sagen, Lesen ist eben nicht einfach nur, ich blätter ein Buch durch und dann
Dann mache ich wieder zu.
Genau.
Das ist ja Lesen schon irgendwie. Ne? Aber ich habe darüber nachgedacht, also wenn Medienwandel passiert und es kommt ein neues Medium in das eigene Leben, dann verändert das ja die Wahrnehmung. Ne? Erst gibt es den Fotografen nicht, dann gibt es ihn und plötzlich ist alles anders. Oder das Internet ist nicht da, dann ist es da und plötzlich verhalten wir uns anders. Und was wir ja machen können und was spannend ist, wir können alles nachschlagen die ganze Zeit. Wir haben ständig Zugang zu Informationen und das ist ein erzählerisches Problem. Das merkt man im Film daran, dass dann immer die in der Wüste sind oder das Handy ist leer, weil man irgendwie muss man dieses Telefon rauskriegen, weil man könnte ja sonst die ganze Zeit Hilfe rufen. Das bedeutet, wenn man Plot haben möchte, stellt Technik ein Problem dar. Und deswegen gibt es so viele Romane, die komisch sind, wo man das Gefühl hat, das ist irgendwie, wo sind denn die Handys? Eigentlich müssten wir doch jetzt mal eine Sprachnachricht kriegen. So entzieht man sich dem. Und ich habe gedacht, ich schreibe ein Buch, das genau das widerspiegelt, nämlich was ich mache mit dem Internet die ganze Zeit. Ich baue also wahnsinnig viele Fakten ein und wahnsinnig viele Informationen und erzeuge in den Leuten, die lesen, das Bedürfnis rauszufinden, stimmt das oder stimmt das nicht? Ich bin also deswegen jetzt auch ständig in Diskussion von, ist der Name korrekt? Hätte das nicht die Hausnummer 134a oder 134b sein müssen? Also die Leute recherchieren extrem nach, machen also eigentlich genau das, was man tatsächlich im Internet macht. Das war die Herausforderung und das habe ich mir als Ziel gestellt am Anfang. Also damit startete dieses ganze gigantische Projekt.
Ja, Sie sind selber sehr aktiv auf Twitter. Man kann Ihnen folgen, auch dort. Und wenn man das Buch gelesen hat und Ihre Tweets gelesen hat, gibt es so ganz, ganz, also zumindest für mich ersichtlich wenige Momente, wo das Buch während im Schreibprozess schon mal irgendwie in irgendeinem halben Tweet stattfand. Oder wo ich dann dachte, ach so, das ist jetzt ein totaler Insider, aber wenn Sie das Buch gelesen haben, verstehen Sie es. Die Sache mit dem Laterne austreten, das habe ich doch auf Twitter schon mal gelesen. Da haben Sie doch schon mal irgendwie was dazu gesagt, dass Sie das gemacht haben oder dass Sie wissen, wie es geht. Und das ist eine kleine Szene nur aus dem Buch. Ich weiß gar nicht, ob Sie dir denn später nochmal über Twitter gespielt haben oder ob das noch war, bevor das Buch veröffentlicht wurde. Aber irgendwie, man sieht, dass Sie natürlich auch anderswo veröffentlichen und nicht nur eben hier hinter diesen beiden Pappdeckeln. Hat das aber auch was bei dem ganzen Schreibprozess? Spielt es eine Rolle? Haben Sie Dinge ausprobiert vorher, um sie da einfließen zu lassen?
Also ich glaube ja, Literatur findet nicht nur zwischen Buchdeckeln statt. Es ist eine Art und Weise, wie Literatur stattfindet. Literatur findet aber mittlerweile auch in den sozialen Medien statt. Also nicht jeder nutzt soziale Medien literarisch, aber man kann natürlich ästhetisch da genauso aktiv werden. Das bedeutet, für mich ist Twitter natürlich interessant, weil ich in extremer Verknappung sprachlich was bauen kann. Und ich würde schon sagen, dass das ein gewichtiger Teil meines Schreibens ist, der mein Schreiben auch prägt, weil ich natürlich irgendwie gezwungen werde, pointiert zu formulieren, mich auch inspirieren lasse von der Art und Weise, wie andere Leute da formulieren. Also das prägt mich natürlich und dadurch, dass ich das sehr viel nutze, sind natürlich auch Ideen, die entstehen dort oder initial ist eine Beobachtung und dann schreibe ich an meinem Roman und dann denke ich, ach, jetzt könnte ich das mal einbauen. Manchmal eben auch diese Rückkopplungsschleifen, wie zum Beispiel mit dem Laterne austreten. Es gibt eben in meinem Roman eine Stelle, an der die Protagonistin im Zug sitzt und sie denkt sich, ah, es ist diese Aufregung, die man hatte früher als Teenager, bevor man die Laterne ausgetreten hat. Und ich kriegte das Buch zurück aus dem Lektorat und meine großartige Lektorin sagte, wie die Laterne austreten. Und seitdem weiß ich, die Welt teilt sich in zwei Gruppen. Sie teilt sich in die Menschen, die schon mal eine Laterne ausgetreten haben und die Menschen, die gar nicht wussten, dass man das mal gemacht hat. Ich glaube, es hat viel mit Dorfjugend zu tun und Langeweile an Bushaltestellen. Und man kann auch die meisten Laternen jetzt nicht mehr austreten. Auch da ist ein Medienwandel passiert. Das bedeutet, wir haben jetzt eine Generation gelangweilter Teenager auf Dörfern, die keine Laternen mehr austreten können. Das ist natürlich auch ein bisschen traurig.
Aber ich kann sagen, auf diesem Sofa sitzt auf jeden Fall geschlossen die Gruppe, die Laternen austreten konnte, zumindest eines Tages. Ich hatte es verstanden. Von diesem kurzen Exkurs, zu dem wir bestimmt zurückkommen, wie dieses moderne Schreiben klingt schon so schlimm, oldschool, dass ich es gar nicht so sagen kann, aber das Schreiben mit dem Blick auch auf die verschiedenen Ebenen, über die man sprechen und veröffentlichen kann, kommen wir nochmal kurz zur Geschichte, weil dieses, was vielleicht noch nicht ganz verständlich war, diese zwei Geschichten, die Sie quasi aufmachen, einmal die Protagonistin Beta, die eben in dem Hipster-Startup arbeitet und die dann auf diese Geschichte aus den 20er Jahren stößt, die erzählt natürlich was darüber, wie eine Protagonistin Beta in dem Moment, ja, die führten so ein ganz gutes Leben, die arbeitet da, sie überspitzen ziemlich, was in so Startups passiert. Das Startup ist so ein ganz cooler Laden, der natürlich auch Charity macht, aber auch nicht zu viel, der natürlich die Mitarbeiter in Teams zusammenfasst und die richtig arbeiten lässt, aber irgendwie ist es so ganz nett, aber auch so ein bisschen voller Klischees, steckt das auf jeden Fall.
Sagen.
Ja. Genau. Und dieses Lavinia-Leben, also von der Erschafferin dieser Ganzkörpermasken, die hat ein total radikales Leben in den 20ern geführt. Und so trifft es aufeinander. So, das nochmal vielleicht zur Einführung für die Frage. Ist das vor allem auch eben die Idee gewesen zu sagen, hier, guck mal, was könnte die Beta herausfordern? Nur das Anschauen, vor allem von einem Lebensentwurf, der alles will, was sie gar nicht machen muss. Also der sozusagen will, ey, du musst, zur Not hast du kein Geld, zur Not musst du kämpfen, für was du brennst oder was du wirklich haben möchtest oder was du leben möchtest.
Also ich habe ja, das habe ich jetzt auch gerade schon gesagt, ich habe ja diese Idee gehabt, was ganz radikal Gegenwärtiges zu machen. Fand aber dann die Perspektive sehr interessant, dass eine Figur, die in einer sehr gegenwärtigen Welt lebt, wo es eben ganz, ganz doll ums Jetzt geht und das ja auch sehr aufgeladen ist, plötzlich sich mit der Vergangenheit konfrontiert, die wir ja haben und die was mit uns gemacht hat. Und in der Auseinandersetzung damit, wie man eben vor 100 Jahren navigiert durch sein Leben, plötzlich Wege findet, das nutzbar zu machen für ihr eigenes Leben. Natürlich auch erkennen muss, wir kommen nicht zurück, die Dinge passieren, die Vergangenheit ist vorbei, so wie das in der Vergangenheit möglich war, ist es in der Gegenwart nicht möglich, aber ich kann mich von Dingen inspirieren lassen und das dann in meiner Gegenwart anwenden, um zu einer gewissen Form von Freiheit, kreativem Ausdruck oder so zu finden. Mhm. So, also so begegnen sich die beiden Zeitebenen und jemand lernt halt in ihrer extremen Gegenwärtigkeit eben, was sie aus der Vergangenheit ziehen kann, aus der Konfrontation mit dieser Figur.
Ja, diese Klischees, die ich kurz angedeutet habe, die sich rund um dieses Leben in dem Start-up irgendwie dreht, Sie wissen ganz schön gut Bescheid über Start-ups, oder? Also allein das Vokabular, da wurde jetzt schon so viel zitiert, wer die Interviews oder Besprechungen mit Ihnen gelesen hat, der weiß schon, dass die Can-Do-Ausstrahlung von Beta immer wieder als Zitat genommen wurde, als Idee, wie man eben da so redet, wie man sich es vorstellt. Ich bin nicht in Start-ups groß geworden. Ich wusste eben teilweise auch wirklich nicht, ist es jetzt überspitzt oder ist es so? Meinen Sie das so? Ist es eher satirisch fast gemeint?
Also ich finde es ganz interessant. Also natürlich ist das ein Soziolekt, der da passiert, ne, in diesem Milieu. Und wenn man schreibt, auch wenn man Fiktion schreibt, das ist ja Fiktion. Ne? Es ist kein Sachbuch. Ich wollte keine Dokumentation schreiben, aber so ist es in Berliner Startups. Dann recherchiert man natürlich erstmal, um das irgendwie zu plausibilisieren. Das ist bei mir relativ angenehm, weil ich habe zwei verschiedene Einblicke. Ich habe einen sehr starken persönlichen Einblick. Ich habe viele Freunde, die in diesen Unternehmen arbeiten. Und es gibt natürlich so tolle Dinge wie Blogs über diese Startup-Szene und was für mich sehr, sehr großartig war, Stellenanzeigen, wo man dann auch bestimmte Formen von diesem Soziolekt sich eben erarbeiten kann. Es ist halt eine ganz eigene Sprache, die mir dann wahnsinnig viel Freude bereitet hat, weil es einfach so lustig war, mit dieser Sprache zu arbeiten, mit dieser Unternehmenskultur, weil so viele Absurditäten ja tatsächlich passieren. Es ist halt eben ein Milieu, wo auch relativ viel Geld da ist. Die sind alle relativ jung. Das macht natürlich was mit einem Arbeitsplatz. Aber das Interessante ist, dass natürlich jetzt viele denken, das ist Satire. Das ist es aber gar nicht. Es ist eigentlich ein sehr liebevoll amüsierter Blick für mich. Ich meine, was in der Rezeption passiert, ist natürlich dann immer den Leuten überlassen. Aber ich finde es so interessant, weil ich denke, wenn man sich ein Arbeitsmilieu genau anguckt, und das muss gar nicht die Startup-Welt sein, das kann eben auch eine Kosmetikerin sein oder eine Großbäckerei, dann findet man bestimmte Dinge, die absurd sind und die humorvoll sind, weil so funktioniert Arbeit, man hat Routinen. Also ich habe mal in einer Großbäckerei gearbeitet, da gab es Brötchenrohlinge. Das finde ich immer noch total lustig, dass diese weißen Kügelchen dann alle waren, man musste die dann irgendwie in den Ofen stecken. Also ich glaube, es ist eher der Blick, der dann liebevoll spöttisch wird, wenn man sich halt sehr, sehr doll mit einem Umfeld auseinandersetzt. Ich weiß nicht, vielleicht schreibe ich als nächstes einen Roman über Holzfäller oder so und dann wird vielleicht erkannt, dass eben das nicht immer alles nur Satire ist, sondern dass man das auch liebevoll spöttisch machen kann.
Mir ist es lustigerweise so gegangen, dass ich das so gelesen habe und dann irgendwann dachte, ah, das ist auch so ein bisschen so ein futuristischer Blick. Und dann dachte ich, nee, das ist ja alles schon so. Also ich hatte sozusagen ich war total durcheinander in der Zeit und habe dann gedacht, was ich Sie jetzt eben auch noch mal gerne fragen würde, diese Suche nach der Radikalität im Leben, beschäftigt Sie die auch? Weil die Frage, die sich Beta stellen muss, die müssen wir uns ja in alle stellen, ob wir jetzt im Start-up arbeiten oder was auch immer uns so beschäftigt. Aber dieser Zeitgap, den Sie aufmachen, den kann man natürlich hier in der Fiktion mal kurz mitdenken. Aber eigentlich können wir uns das auch gegenseitig fragen. Also frage ich Sie.
Ob ich Radikalität... Also was diese Figur oder meine Figur Beta hat, und ich denke, das ist natürlich was auch ganz, ganz genuin Menschliches. Man sucht irgendwie in seinem Leben irgendeinen Sinn und dann navigiert man sich durch seine Erinnerungen und seine Vergangenheit und warum bin ich der Mensch, der ich bin und wo gehe ich hin und was ist meine Funktion in dieser Welt, wie kann ich kreativ sein in einer Welt, die mir wahnsinnig viele Strukturen vorgibt, in der ich eben auch noch meinen Kühlschrank füllen muss, also wie mache ich das mit dem Geld und so weiter. All diese Fragen beschäftigen Beta ja. Mhm. Aus einer Position extremer ökonomischer Sicherheit, die natürlich nicht alle Menschen haben, aber die jetzt in diesem Milieu natürlich irgendwie gegeben ist, in Konfrontation mit zwei Künstlern, die sich eben radikal dagegen gewandt haben, ihre Kunst als Ware zu vermarkten, was ich einfach wahnsinnig interessant fand und die diese Radikalität so weit getrieben haben, dass sie eben kein Geld genommen haben für ihre Kunst und dann in den 20er Jahren wirklich beinahe verhungert sind. Mhm. Also einfach ein großes existenzielles Risiko eingegangen sind und wo man sich natürlich in der Gegenwart fragen kann, kann ich dieses existenzielle Risiko, könnte ich das überhaupt eingehen? Was würde das bedeuten für mich in 2019, ein solches existenzielles Risiko einzugehen? Und jetzt, wenn ich jetzt wer erzähle, dann habe ich halt meinen Roman erzählt und keiner muss ihn mehr lesen.
Okay, stimmt. Wir fragen ihn nochmal ein bisschen abstrakter vielleicht. Es geht doch trotzdem nochmal um die beiden Figuren, aber nicht um das nachzuerzählen, sondern was mir auch aufgefallen ist, wenn dann das Leben von der Lavinia-Künstlerin aus den 20er Jahren beschrieben wird, dann gibt es auch so ein enge Gefühl, weil die kann nicht raus. Also sie kann, Dinge gehen eben nicht, wenn kein Geld da ist und das Leben endet auch sehr tragisch. Das kann man auch auf Wikipedia nachlesen oder im Buch. Aber auf jeden Fall denkt man die ganze Zeit so, klar, das ist eng. Also da, es geht nicht so weit, wie sie will. Und dann dachte ich aber, das Leben von Beta in dieser Start-up-Welt Es gibt so eine Szene, wo sie ganz viele Webseiten aufhat, was wir alle immer so kennen, die wir am Computer zumindest viel arbeiten, irgendwie, wo man so denkt, okay, hier das und das und das und das habe ich heute schon nachgeguckt. Und das war mir aber auch so eng, als ich das gelesen habe. Dann dachte ich, ich wusste gar nicht mehr, wer ist denn mehr frei oder nicht frei gewesen von beiden. Also wenn man diese Zeit so vergleicht, dann kann es sich aus gewisser Perspektive gleich beschränkt anfühlen. Es kam eigentlich, beide Figuren kommen nicht raus.
Genau, darum ging es ja auch ein bisschen, ne? Also dass halt die Beschränkung einfach anders stattfindet und dadurch auch die Befreiung anders aussehen muss. Dass also man über diesen Befreiungsimpuls, der eben radikal versucht worden ist in der historischen Avantgarde, vielleicht einen Impuls ziehen kann, wie man es machen könnte, aber die Lösung ist natürlich nicht, das 100 Jahre später nochmal genauso nachzuleben. So funktioniert ja auch Geschichte nicht, ne? Man muss ja seinen eigenen Weg dann durch die Gegenwart finden, in der man lebt. Also aus dieser Enge will sie ja irgendwie raus, die ja auch eine schöne Enge ist. Es ist ja sehr kuschelig. Genau. Also es wird ihr ja sehr viel ermöglicht und so. Man kann sich ja auch in so einem gemütlichen Kästchen einrichten. Mhm. Aber irgendwann stößt man dann vielleicht doch an die gepolsterten Wände und möchte dann irgendwie mal da raus. Und darum geht es ja. Wie kann man das überhaupt 2019?
Es gab einen, ich weiß gar nicht mehr, einen Kritiker dieses Romans, der nochmal gesagt hat, dass, das fand ich, ging mir nämlich ähnlich, deswegen zitiere ich das in ungefähr nochmal, dass es gut ist, dass sie kein technikkritisches Buch geschrieben haben. Also keins, was irgendwie man dann hinterher denkt, ja stimmt, ja, das ist ja auch blöd mit dem Internet und Mensch, das war ja früher irgendwie besser, obwohl es gar nicht besser war. Und das haben sie nicht getan und hatten sie, aber vielleicht gibt es manchmal Momente, wo jemand, der das satirische Moment nicht versteht, das falsch lesen könnte. Aber die Haltung ist nicht, das, was heute ist, ist jetzt irgendwie doof. Guck doch mal, wie es früher war. Aber war das schwierig beim Schreiben, darauf aufzupassen? Weil das ja wirklich immer das Erste ist, was passiert, wenn Menschen auf einmal was mit Twitter und anderen Sachen in Bücher reinschreiben, dass man sofort denkt, oh Gott, jetzt kommt jemand, erklärt einem, dass das nicht gut ist für die Gesellschaft.
Viele Menschen sehen sich ja nach einer technikpessimistischen Geschichte, ne? Genau. Die halt sagt, früher war alles besser, weil früher war man nicht die ganze Zeit online. Das wäre natürlich sehr unauthentisch, weil ich eine große Optimistin bin auf der einen Seite und Technik ja sehr toll finde. Das bedeutet, ein Roman zu schreiben, in dem Technik nicht böse ist, in dem Technik nicht das Ende von Zivilisation ist, der aber auf der anderen Seite nicht ins Hyperaffirmative kippt, also sagt, alles ist besser als früher, sondern der sagt, es gibt eben viele neue Möglichkeiten und mit diesen neuen Möglichkeiten müssen wir irgendeinen Weg finden, der für uns funktioniert. Also einen kritischen Blick haben, der aber gleichzeitig akzeptiert, dass Technik passiert, technologischer Wandel passiert, Digitalisierung passiert und das eben auch eine Chance ist. Das habe ich versucht.
Ja, ich würde sagen, das ist gelungen. Darum geht es in diesem Buch natürlich. Und das ist ja auch, glaube ich, deswegen war da nochmal die Nachfrage, wie schwer das ist, dass man da nicht auf die falsche Seite kippt oder das Gefühl hat, es kann eben anders gelesen werden. Dass sie technikbegeistert sind, kommt ja allein schon auch dadurch raus, dass sie eben versucht haben, das auch nochmal tatsächlich in dieses Internet rein zu transformieren, diese Geschichte durch die Geschichte eines Blogs, die man dann nachvollziehen kann. Wie lange haben Sie darum überlegt oder getüftelt und nur mit sich alleine oder mit dem Verlag oder wie lief das zu überlegen? Sie hätten ja auch vielleicht eine App oder sonst was entwerfen können, um das noch mehr zu verschränken.
Also ich war am Anfang natürlich so enthusiastisch, in diesem Buch findet 3D-Druck statt und ich bin in der Recherche sehr interessiert an 3D-Druck geworden. Ich dachte, wenn ich dieses Buch fertig habe, dann habe ich auch noch eine 3D-Fliege gerendert und die können sich dann alle ausdrucken und ich mache auch noch eine App und die App sollte auch existieren. Dann kam natürlich die Realität, die ja auch eine Box ist, wo man an so Wände stößt und ich musste dann Kompromisse finden zum Teil. Was ich aber machen wollte, aus einem reinen Interesse heraus, ist, in diesem Buch sind Links drin. Und ich habe gedacht, das ist ja so interessant, man hat ein Buch in der Hand und das ist auf Papier. Wenn da ein Link drin steht, geben das Leute eigentlich in ihren Browser ein. Das hat aber nie jemand gemacht, was ich irgendwie ganz spannend finde, weil die natürlich wohin führen.
Ja, aber ich habe das gemacht.
Ja, seitdem ich es eben sage und meine Überraschung sagte, dass halt niemand diese Links irgendwie mal irgendwo eingibt, machen das ja auch mehr. Hast du es vorher gemacht?
Also nee, ich habe selber recherchiert, weil es Turbogan auftauchte, um dann eben zu sehen, ein paar Seiten später, okay, es gibt jetzt auch Links und es passiert noch was anderes. Und ich habe brav alle Links abgetippt und dann geguckt, was sich dahinter versteckt.
Genau, da hatte ich ein großes Vergnügen, weil ich dachte, wie transportiere ich jetzt diese Geschichte oder wie setze ich das so um? Ich wollte nicht den Blog aus dem Buch nachbauen, sondern ich wollte wirklich nochmal eine eigene Dimension hinzufügen. Ja, was dieses Buch natürlich auch macht, das liegt daran, dass ich viel in den sozialen Medien bin, das entwickelt so ein Eigenleben. Ja. Das ist für mich natürlich wahnsinnig lustig und interessant, das zu sehen. Was machen Menschen mit diesem Buch? Wie lesen sie das? In diesem Buch sind ja viele so Informationen. Was wird recherchiert? Was wird gefunden? Wer fährt wohin und überprüft Dinge nach?
Ja genau, das wäre das Nächste gewesen. Vielleicht haben Sie noch so ein paar Beispiele im Kopf, weil tatsächlich hat das Buch, wie Sie es schön beschrieben haben, ein Eigenleben, auch zum Beispiel auf Twitter. Leute geben nicht nur Links ein, rein und schreiben Links ab in ihrem Browser, sondern sie fahren auch durch die Gegend oder wenn sie irgendwo in der Nähe sind, wo das Buch entstanden sein könnte, dann twittern sie das.
Ja, für mich ist das eine große Freude. Es gibt zum Beispiel in diesem Buch eine Stelle, da kommt ein Schokoladenphonograf vor. Und anscheinend gibt es in diesem Buch viele Impulse für Menschen herauszufinden, gibt es das wirklich? Und dann stoßen Leute im Internet auf Bilder, Schokoladenphonograf, gibt es wirklich? Und ich habe das Gefühl, ich habe zum ersten Mal die Chance gehabt, so eine Schublade aufzuziehen zu allen Dingen, die ich interessant finde. Und Menschen können herausfinden, dass es die wirklich gibt. Dass es eben tatsächlich aus Zucker gedruckte Totenköpfe gibt oder eben Schokoladenplatten, mit denen man Musik abspielen kann. Mhm. Dass also ein ganz, die Welt ist spannend und das Internet steht einem zur Verfügung und man kann sich alles angucken. Und das zu sehen, wie Leute diese Recherchewege nachfahren oder nachgehen,
ja,
super.
Ja, also das, genau, das kann man im Buch anfangen und dann auf Twitter bei Ihnen weiterlesen. Gerade als Sie nochmal das geschildert haben, habe ich gedacht, das ist aber schon erstaunlich, dass das passiert und gleichzeitig liegt es so auf der Hand. Und ich meine, irgendwie lesen als E-Book und mit Hyperlinks und so weiter, das ist ja ein total alter Hut eigentlich. Also die Idee, dass man was liest und dass man natürlich dann sofort parallel recherchiert oder nochmal selber nachguckt. Können Sie sich erklären, warum sich das so, also es setzt sich ja durch, Leute lesen ja so, aber mir sind zumindest nicht so viele Geschichten bekannt, die das so einladend gestalten wollen und bei denen man es so ausnutzt, zumindest auch von Autorenseite her.
Ja, weil Fiktion natürlich anders funktioniert. Ne? Die Idee ist ja eigentlich, ich öffne das Buch und dann meditiere ich beim Lesen und bin 3 Stunden verabschiedet von der Welt, arbeite mich durch harte Sprachkunst und bin danach ein anderer Mensch. Wir recherchieren natürlich ständig, aber wir recherchieren ja oft dann bei Sachbüchern oder bei Zeitungsartikeln, dass wir nachgucken, stimmt es eigentlich so? Dass Fiktion einen dazu einlädt, zu sagen, oh ja, jetzt mache ich erstmal kurz den Browser auf und überprüfe, ob es diese Sonde überhaupt gibt. Das ist, glaube ich, nicht so oft, weil das eigentlich dem so ein bisschen entgegenläuft, wie Bücher wahrgenommen worden sind für lange Zeit, eben anders. Und man kann das natürlich auch kritisieren, dass man sagt, Konzentration verschwindet dann, weil man ständig irgendwelche Dinge sich angucken möchte. Aber ich glaube, das ist eine moderne Wahrnehmung und damit zu spielen und dass es auch wirklich funktioniert hat, dass es die Leute motiviert, diese Dinge zu tun, das ist natürlich für mich irgendwie sehr schön.
Jetzt haben wir damit angefangen, dass ich erzählt habe, wie ich gelesen habe, also vor allem Ihr Buch mit dem Telefon in der Hand und dem Buch und dem Computer und allem, was es halt so, sich so um mich rum brauchte, zum Nachrecherchieren. Wie liest denn Berit Glanz selbst, wenn Sie ein Buch lesen?
Also ich dachte gerade, wie lese ich mein eigenes
Buch? Weil das ist natürlich das kennen Sie vielleicht
ein gespaltenes
schon auch.
wenn ich ein Buch lese, ich lese sicherlich geprägt auch durch Wahrnehmung des Internets, bedeutet, ich lese wahrscheinlich sprunghafter und ich schlage mehr nach. Ich glaube, das ist eine neue Wahrnehmungsform, wo man auch Nostalgie für die Vergangenheit entwickeln kann, aber da geht es eben auch keinen dahinter zurück. Das tue ich. Ich lese viel in meinem Telefon, weil ich lese E-Books gerne in meinem Telefon und bin immer sehr glücklich, dass ich den überall mit hinnehmen kann. Mögen ja auch viele nicht so gerne. Und was bei mir natürlich ist, ich lese gerne und teile die Gedanken, die ich zum Gelesen habe, dann in den sozialen Medien zeitgleich und spreche mit Leuten über dieses Buch, die es dann auch schon gelesen haben oder über bestimmte Textstellen. Es ist also eine sehr soziale Form von Lesen, die, glaube ich, bei mir passiert. Und da ich eher Literaturwissenschaftlerin bin, lese ich ja auch echt viel und habe aber das Gefühl, ich bin in einem ganz großen, ständigen Austausch über Bücher. Und das ist sehr befriedigend für mich.
Sie können sich jetzt austauschen, möglicherweise über das Buch Pixeltänzer von Berit Glanz. Danke, dass Sie da waren.